Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und ich habe heute mal wieder ein Hörerinterview für dich und diesmal habe ich Michaela Brandl zu Gast und wir sprechen in knapp 60 Minuten über die Geldanlage von Frauen, über Dividenden, Aktien, über Immobilien und über Depeche Mode und Bon Jovi. Was es damit auf sich hat, erfährst du dann im Interview. Diese Folge wird dir präsentiert von Lupus Electronics, dem führenden deutschen Markenhersteller für innovative und leicht bedienbare Sicherheitstechnik. Die Angebotspalette reicht von der hochwertigen Videoüberwachung über die prämierte Alarmanlage XT3 bis hin zur vernetzten Smart Home Lösung. Und das alles zu attraktiven Preisen. Neuerdings können über die Provinzialversicherung Wohngebäude oder Hausratsversicherung in Kombination mit dem Notfallmanagement abgeschlossen werden. Das Notfallmanagement besteht aus einem Smart Home System von Lupus Electronics, das ein Alarmsignal bei Einbruch, Feuer oder Wasserschaden sofort an das Provinzial Notfallmanagement sendet. Um einen Fehlalarm auszuschließen, wird eine hinterlegte Telefonnummer angerufen. Wenn es kein Fehlalarm ist, wird der Notfallprozess fortgesetzt. Beim Einbruch wird die Polizei gerufen, bei Feuer wird die Feuerwehr informiert und bei einem Wasserschaden, beispielsweise durch die Waschmaschine, wird eine weitere Kontaktperson kontaktiert. So hast du ein ganz neues Gefühl von Sicherheit in deinem Zuhause. Alles weitere erfährst du unter www.lupus-electronics.de oder unter www.provinzial-online.de/notfallmanagement. Schau doch mal vorbei und wir gehen jetzt ab zum Interview. Auf geht's! Ja, herzlich willkommen zum ersten Hörerinterview der dritten Staffel im Finanzrocker-Podcast. Heute habe ich Michaela Brandl zu Gast und ich freue mich wirklich, dass sie da ist, weil ich sie schon vor knapp einem halben Jahr in Düsseldorf persönlich kennengelernt habe und wir danach auch zusammen in Tallinn bei der Citizen Circle Konferenz waren. Und das heißt, ich habe auch schon ein bisschen mit Michaela über das Thema Geldanlage, Börse, Aktien gesprochen und weiß daher, dass es ein sehr interessantes Interview wird. Und deswegen sage ich herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Michaela. Freut mich, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Daniel.
Ja, vielleicht magst du dich in eigenen Worten mal kurz vorstellen.
Ja, gerne. Also, mein Name ist Michaela Brandl. Ich bin eifrige Hörerin des Finanzrocker-Podcasts, höre auch einige andere Finanzpodcasts, aber auch Podcasts zu verschiedenen Themen. Mhm. Ich bin beruflich im Marketing und in der Kommunikation unterwegs, schwerpunktmäßig im B2B-Bereich. Ja. Schreibe auch einen Blog zu dem Thema, leider viel zu selten. Mhm. Ich gehöre zu den unter 15%, glaube ich, der Deutschen, die Aktien haben. Mhm. Und ich bin eine Frau.
Und deswegen ein sehr, sehr spannender Gesprächspartner. Und das Thema Marketing und so können wir ja im weiteren Verlauf nochmal ein bisschen vertiefen. Beginnen möchte ich das Interview aber tatsächlich mit einem Artikel vom Finanzvisier-Blog, der letzte Woche veröffentlicht wurde und wo du mir auch gleich geschrieben hattest. Und da geht es nämlich um genau das Thema, was du gerade angesprochen hast, Frauen und Geldanlage. Und du warst da ziemlich entrüstet, als du den Artikel gelesen hast, wie viele andere auch. Also die Kommentare, die sind ja sehr, sehr lang und gehen auch sehr weit auseinander. Warum warst du denn so entrüstet?
Ja, also mir hat das gesamte Frauenbild, was in diesem Artikel gezeichnet wurde, überhaupt nicht gefallen. Mhm. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass es viele Frauen gibt, die sich nicht genug, in Anführungszeichen, um Geldanlage kümmern. Mhm. Gibt es aber genauso gut Männer. Frauen haben natürlich zusätzlich noch die Herausforderung, dass sie durch Kindererziehung etc. da leichter in die Altersarmut fallen können. Aber dieser Artikel, der ja ein Gastartikel war, auch noch von einer Frau. Mhm. Also ich habe mich wirklich angegriffen gefühlt, obwohl ich ja jetzt nicht zu denen zähle, die sich gar nicht kümmern. Aber die gesamte Tonalität des Artikels kam mir halt so rüber wie, liebe Männer, ihr müsst eure armen, kleinen, dummen Frauchen an die Hand nehmen, weil die interessieren sich nur für Schminke und können ja auch gar nicht alleine Geld anlegen. Ihr müsst mit ihnen mal zum Amt laufen und nach ihrer Renteninformation mit sie fragen. Also weiß ich nicht, also ich lege ja selber erst seit 2 Jahren an ungefähr, habe mich da vorher nicht so intensiv drum gekümmert, aber auch vorher hätte ich mich von so einem Artikel wirklich regelrecht beleidigt gefühlt.
Das Spannende ist ja, er soll ja gar keine Frauen ansprechen, sondern er soll ja tatsächlich die Leser vom Finanzvisier ansprechen, die ja in der Überzahl sind. Es gibt natürlich auch Frauen, die den Finanzvisier-Blog lesen. Aber der Titel war ja 17 Gründe, warum deine Frau dir das Geldanlegen überlässt und 22 Ideen, wie du sie motivieren kannst, sich selbstverantwortlich um Geld zu kümmern. Ich fand, da waren durchaus ein paar Ideen dabei, die gut waren und wo viele Frauen sich wahrscheinlich auch wiedererkennen. Aber generell ist dieses Bild, was dadurch entstanden ist, dass sie, glaube ich, Leute in ihrer Nachbarschaft, die Babette Grün, die den Artikel geschrieben hat, hat Leute in ihrer Nachbarschaft oder Bekannte gefragt, die alle, ich glaube, Mütter waren und die alle dieses Bild dann wieder gegeben haben. Und das hat das Ganze so ein bisschen verzerrt. Und deswegen haben sich viele Frauen da abgestoßen gefühlt.
Ja, also wie gesagt, die Frauen, die den Artikel gelesen haben, die Frauen auch, die kommentiert haben, sind ja wahrscheinlich per se Frauen, die offensichtlich Finanzblogs lesen.
Ja.
Aber wenn ich jetzt so in meinem Freundeskreis mich umgucke, okay, da sind jetzt nicht so viele, die wirklich aktiv Geld anlegen bei den Mädels. Aber mitnichten sind das auch welche, die sich zurücklehnen und sagen, ja, mein Mann kümmert sich um alles und ich nehme seine Kreditkarte und gebe das Geld aus oder so. Also ja, das jetzt auch nicht, ne? Polarisiert schon ziemlich stark.
Ja. Wie war denn der Einstieg bei dir?
Was meinst du mit Einstieg?
Wie war der Einstieg bei der Geldanlage bei dir oder bei der Börse?
Also ein Aktiendepot habe ich tatsächlich schon ziemlich lange. Das hat damals mein Vater für mich angelegt.
Okay.
Da gab es irgendwann mal bei der DAB Bank gab es ein kostenloses Depot. Also das war eine Aktion. Damals waren wohl noch nicht alle Depots kostenlos. Und da gab es das Depot kostenlos auf Lebenszeit, wenn man da irgendwie Aktien im Wert von 1.000 Euro reinlegt. Und ja, mein Vater wollte mir wohl was Gutes tun und dieses kostenlose Depot sichern. Und hat mir da, ich glaube, es waren Cisco-Aktien reingelegt. Ja, und dann lagen die da erstmal sehr lange und wurden nicht angeguckt, weil mich das Thema nicht interessiert hat. Oder ich vielleicht auch Ängste hatte oder, ja, weiß nicht, also jahrelang lag es da und wurde nicht beachtet. Das kam erst viel später. Also wie gesagt, ich hatte ja gerade gesagt, vor 2 Jahren habe ich überhaupt erst angefangen, das Aktiendepot nochmal anzugucken, da Sachen nachzukaufen, mir so ein Setup aufzubauen.
Ja, und darüber bist du dann auch auf die Podcast gestoßen zum Thema Finanzen, oder?
Nee, es war sogar andersrum.
Okay.
Also ich höre ja generell sehr viele Podcasts und ich glaube, du warst in irgendeinem Marketing- oder Social-Media-Podcast vielleicht mal zu Gast?
Ja, war ich tatsächlich.
Genau, und ich glaube, so bin ich auch eingestiegen in den Kosmos. Dann habe ich natürlich bei dir wiederum andere Finanzpodcaster gehört. Ich glaube, der Kolja Barkhorn war ja auch mal bei dir.
Genau, der erste Gast.
Genau, dann bin ich auf den Aktien mit Kopf Podcast gekommen. Ja, und so hat sich das dann entwickelt.
Und das Spannende war ja, du hast mich vor über einem halben Jahr angeschrieben, weil du in der Mittagspause mein E-Book gelesen hast und da eben gesehen hast, dass ich auch aus der Marketing-Ecke kam. Und da hattest du mir ja gleich, glaube ich, geschrieben, ne?
Ja, ich glaube, du hast irgendwie so nett geschrieben, im Marketing verdient man ja nicht so viel.
Ja, genau, das habe ich im Buch geschrieben. Und das ist ja tatsächlich auch eine Tatsache. Und Marketing ist ja auch eher eine Frauenbranche. Das heißt, ich habe fast immer bei allen Jobs, die ich habe, immer nur Kolleginnen gehabt. Und da ist das Thema Geldanlage und so eben auch nicht so angesagt. Was hat denn bei dir so den Ansporn jetzt gegeben, dich noch mehr mit dem Thema Aktien und Geldanlage auseinanderzusetzen?
Das sind verschiedene Gründe. Also, dass man was für die Altersvorsorge tun muss, so ganz blumig, das weiß man ja, das ist ja Allgemeinwissen. Ich habe halt nach meiner Berufsausbildung noch ein Studium angefangen und habe dann halt halbtags gearbeitet als Werkstudent, habe damals schon alleine gewohnt und habe gar nicht großartig daran gedacht, dass ich ja was zurücklegen könnte. Ich war halt froh, dass ich keine Schulden gemacht habe, ich habe kein BAföG bekommen. Ich habe, glaube ich, sogar zwischenzeitlich nochmal geschafft, 50 Euro in meinen Bausparvertrag immer einzuzahlen. Während des Studiums, also das war schon mal gut. Also wie gesagt, die Altersvorsorge, die Rentenlücke zu schließen, die mir schon bekannt war, aber die konkreter geworden ist durch das Hören der ganzen Finanzpodcasts und Lesen der Blogs. Was mir auch sehr gut gefällt, ist der Gedanke, ich glaube, der Finanzvisier hat es gesagt, das Leben in der arschlochfreien Zone.
Genau.
Das ist sehr attraktiv für mich.
Okay.
Ja, und einfach auch die Möglichkeit, weiß ich nicht. Mir würde jetzt der Traumjob angeboten werden, mhm. wo ich sage, Mensch, das finde ich so toll, da würde ich sogar arbeiten, wenn ich da nichts für bekommen würde. Mhm. Der Traumjob wäre jetzt auf einmal nur noch halb so bezahlt wie das, was ich jetzt mache. Das ist was, wo ich jetzt sagen müsste, nee, kann ich nicht. Vielleicht in einigen Jahren könnte man dann sagen, ja, ich möchte jetzt den Job machen, der mich erfüllt, mhm. weil ich weiß, da kommt so und so viel Geld noch zusätzlich rein, mit dem ich rechnen kann, sei das jetzt, sei das aus Dividenden oder sei das aus Mieteinnahmen. Also einfach die Wahlfreiheit zu haben, sich ja sein Leben ein bisschen flexibler zu gestalten.
Mhm. Man muss jetzt dazu sagen, du hast Bausparvertrag ja auch schon erwähnt. Du hast auch eine eigene Wohnung in Düsseldorf, wo du wohnst, ne?
Das stimmt. Das ist ein kleines Apartment, was ich möbliert vermiete. Genau, das ist quasi mein Betongoldanteil.
Mhm. Wie kam es dazu, dass du dich dafür entschieden hast?
Dazu bin ich eigentlich gekommen wie die Jungfrau zum Kinde.
Okay.
Ich kannte die Maklerin, mhm. So aus der erweiterten Familie. Ich war, glaube ich, ja, wie alt war ich? 31 damals. Mhm. Und habe gedacht, Mensch, ich müsste doch jetzt auch mal endlich was Vernünftiges machen, was für die Altersvorsorge. Mhm. Die Immobilienpreise waren damals tatsächlich noch anders. Ich habe eine 100% Finanzierung bekommen, wo trotzdem von Anfang an ein positiver Cashflow bei rauskam.
Okay.
Weil ich hatte zu dem Zeitpunkt gar kein Geld. Ich bin quasi direkt aus dem Studium raus. Mhm. Ja, ich glaube, ich wusste damals nicht so hundertprozentig, was ich gemacht habe. Ich habe einfach der Maklerin, / erweiterte Familie vertraut. Mhm. Und so im Nachhinein, ja, vielleicht hätte man an der einen oder anderen Stelle der Finanzierung was anders machen können. Aber ja, wenn ich allein schon die Entwicklung der Immobilienpreise sehe, dann weiß ich, dass ich nichts falsch gemacht habe.
Und warum vermietest du die möbliert und nicht jetzt generell an einen Mieter?
Also einerseits ist möblierte Vermietung in Düsseldorf um einiges lukrativer.
Okay.
Ich habe zu dem Zeitpunkt sehr viele Möbel, auch weil wir selber innerhalb der Familie umgezogen sind. Die Schwiegermutter hatte ein Messezimmer, mhm. was sie ausgeräumt hat. Das heißt, ich konnte ganz viele Möbel abstauben. Beim Umziehen hatten wir ganz viel Geschirr etc. pp. Also alles war mehr oder weniger schon vorhanden. Mhm. Es hat sich einfach angeboten. Und was bei der möblierten Vermietung halt auch ein großer Punkt ist, das sind oft Firmen, die Wohnungen teilweise unbesehen anmieten für ihre Mitarbeiter, die dann für 3 oder 6 Monate in Düsseldorf sind. Mhm. Und ja, da brauchst du dir halt über Mietnomaden keine Sorgen machen.
Mhm. Und die vermietest du jetzt seit 6 Jahren, seitdem du sie hast?
Genau.
Okay. Und das heißt, du hast jetzt einmal die Einzelaktien, du hast eine Immobilie und hast dich jetzt ja auch in den vergangenen 1,5 Jahren verstärkt jetzt mit Einzelaktien und Aktienbewertung auch auseinandergesetzt. Wie bist du denn da jetzt vorgegangen? Weil gerade als Frau Einzelaktien zu kaufen ist ja eher selten.
Ist das so?
Ich würde es vermuten. Also ich kann mich erinnern, wir haben, glaube ich, im März oder so auch über die Unilever-Aktie fachgesimpelt. Kann das sein? Nachdem die hochgegangen ist? Ja, meine ich doch.
Ja, ich hatte sie ja 2 Wochen vor diesem Übernahmegerücht gekauft.
Ja,
glaube ich auch.
Genau.
Das war aber Zufall, muss man dazu sagen.
Ja, gut, aber das gehört natürlich auch dazu, ne?
Ja, wie habe ich mich daran getastet? Wie schon erwähnt, durch ganz viel Podcast hören. Ich habe viel YouTube geschaut. Mhm. Also Aktien mit Kopf zum Beispiel ist ja auch auf YouTube unterwegs.
Hauptsächlich, ja.
Hauptsächlich, ja, ja gut, also es ist nicht das, wie ich es hauptsächlich konsumiere, aber ja, da hast du recht. Ich glaube, auf YouTube ist sogar eine Menge mehr. Mhm. Blogs, die Lesetipps vom Finanzvisier. Mhm. Wenn da was Spannendes für mich dabei war, habe ich mir das zum Späterlesen gebookmarkt. Habe einige Bücher gelesen, habe natürlich Rich Dad Poor Dad gelesen, ich glaube, wie so ziemlich jeder, mhm. der dann in das Thema reinfindet. Und so hat sich das entwickelt.
Du hättest jetzt aber auch sagen können, ich investiere passiv in ETFs. Warum hast du dich dagegen entschieden?
Ich habe mich nicht dagegen entschieden. Ich mache tatsächlich beides.
Okay.
Da hatten wir auch sogar schon mal drüber gesprochen. Da hast du ja gesagt, okay, das ist ja komisch. Mhm. Es ist bei mir tatsächlich so, ich habe einfach mal angefangen. Und während man es dann macht, wächst man da rein. Manche Sachen funktionieren gut. Bei manchen Sachen sagt man, ach ja, habe ich jetzt ausprobiert, mache ich demnächst doch anders. Mhm. Da hat man dann vielleicht ein paar Euro verloren, aber ich sehe das als Lehrgeld. Mhm. Also, und es ist wirklich überschaubar. Ich habe ETFs auf den MSCI World und auf den Emerging Markets, wo ich halt sehr regelmäßig, also ich habe einen Sparplan, wo ich regelmäßig einzahle, aber relativ kleine Beträge. Ja, und bei den Einzelaktien ist es im Moment so, wie es wahrscheinlich vielen geht, bin ich im Moment sehr zögerlich, weil ich denke, Mensch, kommt da jetzt bald ein Crash? Und einfach, um trotzdem investiert zu sein und trotzdem regelmäßig was zu machen, habe ich halt auch die ETFs.
Und die besparst du dann weiterhin, auch wenn du Angst vor einer Korrektur hast?
Die laufen automatisch einfach immer weiter.
Und nach welchen Kriterien suchst du jetzt neue Aktien aus? Du hast ja wahrscheinlich in den vergangenen Monaten auch in Aktien investiert, nicht nur Unilever.
Ja, das habe ich in der Tat. Ich kaufe aber jetzt nicht so super regelmäßig. Also ich kaufe jetzt nicht wie manche Finanzblogger jeden Monat. Das kann auch mal alle 4 Monate sein. Also ich habe für mich die Dividendenstrategie rauskristallisiert. Also wahrscheinlich, also man sagt den Frauen ja nach, sie sind eher risikoscheuer. Das heißt, das sind jetzt sehr solide Werte, meiner Meinung nach, die ich im Depot habe. Die Dividendenstrategie deswegen, weil ich einfach nach dem, meinen Erfolg in Anführungszeichen an dem Wachstum der Dividendeneinkünfte messen will. Das heißt, wenn der Crash kommt, dann muss ich in mein Depot nicht reingucken und gucke einfach, was kommt an Dividenden rein und die Welt sieht in Ordnung aus.
Okay.
Vielleicht, um mich selber ein bisschen zu beruhigen oder zu überlisten. Ja.
Ja, und das heißt, du merkst da auch einen Anstieg der Dividenden jetzt über die vergangenen 2 Jahre.
Ja, also ich habe jetzt keine Excel-Tabellen, wie viele Finanzblogger das haben, wo ich alles haarklein ausrechne. Aber da ich natürlich Positionen dazu gekauft habe, weiß ich natürlich, dass da jetzt eine Menge mehr reinkommt als vorher.
Das heißt, du nutzt jetzt auch keine Tools, um dein Vermögen und auch das Wachstum zu tracken? Oder hast du da tatsächlich sowas wie Portfolio-Performance im Einsatz?
Nee, habe ich nicht. Von dem hast du ja schon öfters erzählt. Ich will mir das auch seitdem immer wieder angucken, aber da ist es noch nicht so gekommen.
Okay.
Steht doch auf der Liste.
Okay. Das heißt, so das Thema Bankgeschäfte mit Smartphone oder Tablet, ist das auch ein Thema für dich oder scheust du dich davor?
Also ich habe die App von meiner Bank auf dem Smartphone. Mhm. Ich kann in mein Depot reingucken. Ich kann Aktien auf die Watchlist nehmen und da Sachen recherchieren. Überweisungen übers Handy habe ich jetzt noch nicht gemacht. Sehe ich auch nicht die Notwendigkeit. Aber ja, bin ich prinzipiell offen für, würde ich sagen.
Und wie handhabst du das Thema Tages- und Festgeld? Hast du dir da auch eine gewisse Basis aufgebaut oder wie gehst du da vor?
Bis vor 2 Jahren hatte ich ja alles auf dem Tagesgeld, wie viele wahrscheinlich das heute haben.
Ja.
Ich habe das dann ein bisschen umgeschichtet, im Laufe meiner Reise mich halt den Aktien und der Geldanlage anzunähern.
Ja.
Einiges in Aktien gesteckt und ich habe mir sowas wie eine Festgeldleiter so ein bisschen gebaut.
Okay.
Einfach aus dem Grunde, weil meine Immobilie ist finanziert auf 10 Jahre und danach muss sie halt neu finanziert werden oder halt abgelöst. Wie auch immer, wollte ich dann auf jeden Fall was auf der Kante haben, um dann flexibel zu sein. Und das dann halt so, die Finanzierung fortzusetzen, wie es halt Sinn macht.
Das heißt, du gehst aber schon mit einer Vorausplanung an die Geldanlage ran. Also jetzt nicht nur für die Rente, sondern eben auch für die Immobilienfinanzierung. Und da bist du ja dann auch immer up to date sozusagen.
Ja, würde ich schon sagen. Also wie gesagt, ich habe ja damals die Immobilie 100% finanziert. Das ist jetzt auf 10 Jahre dann festgeschrieben. Und nach 10 Jahren kommt die Bank halt und da müssen wir ein neues Darlehen ausmachen. Und wenn die Zinsen sich jetzt in eine astronomische Höhe entwickelt hätten und ich hätte müsste wieder so einen hohen Betrag aufnehmen, das wäre halt doof. Mhm. Ne? Deswegen habe ich natürlich schon vor mittlerweile 6, 7 Jahren oder wann ich das gekauft habe, habe ich natürlich schon geguckt, dass ich da ein bisschen was zur Seite lege.
Wie reagieren denn deine Freundinnen da, wenn du denen erzählst, du legst jetzt fleißig an der Börse an, du hörst Finanzpodcasts? Die meisten wird es wahrscheinlich nicht interessieren, oder?
Ganz ehrlich, das ist gar kein Thema, was man so im alltäglichen Gespräch anbringen kann. Ich habe eine Freundin, wo ich dachte, jo, das könnte ein Thema für sie sein, mit der habe ich mich drüber unterhalten, habe sie halt gefragt, wie sie ihr Geld anlegt, wie sie fürs Alter vorsorgt. Und sie sagte halt, ja, also sie hat Aktienfonds, weil, ich zitiere, man kommt an Aktien ja nicht mehr vorbei bei den heutigen Zinsen.
Okay.
Was ja wahrscheinlich stimmt. Mhm. Aber sie hat, wie gesagt, Fonds, auch, ich glaube, aktiv gemanagte Fonds. Ja, und da war das Gespräch dann mehr oder weniger auch schon wieder vorbei, aber da war sie schon halt ganz weit vorne, ne? Mhm. Also wenn ich ansonsten im Freundeskreis, also über Aktien sind gar kein Thema, aber wenn es dann um Altersvorsorge geht, dann ist halt die eigene Immobilie immer ganz groß im Kurs. Mhm. Kennst du wahrscheinlich auch.
Ja, das ist ja schon seit Jahrzehnten so, weil das in Deutschland halt mehr oder weniger in den Genen steckt, ne? Das Thema Immobilie, Mieten oder Kaufen, da hängen die Leute sich immer dran auf, weil es halt Betongold ist, ne? Und das ist kein digitaler Kram wie Aktien.
Ja, und ich merke halt jetzt, im Bekanntenkreis, da sind halt Leute, die sagen, Mensch, wir wollen jetzt doch was für die Altersvorsorge tun, wir wollen vielleicht Familie gründen, wir brauchen jetzt ein Haus. Mhm. Ne? Und dann versuch mal, am besten auch noch in Düsseldorf, ein Haus zu finden, in der heutigen Zeit. Also jeder will gerade eins haben, ne? Und sei es auch nur als Geldanlage, weil die Zinsen ja niedrig sind. Mhm. Also, und es ist halt, die Preise sind einfach explodiert und ja, weiß ich nicht. Aber ich konnte auch noch keinen bekehren. Sie suchen weiter nach der Immobilie und finden sie natürlich nicht.
Ja, aber das erlebe ich ganz, ganz häufig. Vor allen Dingen auch in Städten wie München, dass da die Pärchen dann auf Teufel komm raus eine Wohnung oder ein Haus kaufen wollen, obwohl die so extrem in die Höhe geschossen sind, die Immobilienpreise. Und da kann man die Leute auch schwer davon abbringen.
Ja. Wie gesagt, ich hatte einfach mit meiner kleinen Wohnung, ich hatte einfach ein Riesenglück. Ne? Mhm. Ich hätte vielleicht auch gern noch so eine kleine, aber das kannst du im Moment halt total vergessen. Gibt nichts auf dem Markt.
Ja, das wird sich auch erstmal, glaube ich, nicht so schnell ändern, bis da halt auch die Blase so ein bisschen platzt und da so ein bisschen Luft rausgelassen wird aus den Preisen.
Schauen wir mal.
Ja, das heißt, wenn du dich jetzt austauschen möchtest über das Thema Finanzen, Geldanlage, machst du da denn was Bestimmtes? Bist du in Facebook-Gruppen? Gehst du zu Lesertreffen? Wie gehst du da vor?
Ich bin in Facebook-Gruppen aktiv. Es gibt ja die Madame Moneypenny, eine Finanzbloggerin, die halt auch ja gezielt für Frauen schreibt, aber auch von Männern, denke ich mal, gelesen wird.
Definitiv.
Du liest sie ja auch.
Sie war ja auch schon im Podcast zu Gast, genau.
Und sie war auch schon im Podcast, genau. Mhm. Die Natascha hat eine Facebook-Gruppe rund um ihr Blog, wo auch mittlerweile, ich weiß jetzt gar nicht wie viele Leute, aber über 1000 Frauen drin sind.
Boah.
Und das ist, also ich bin in vielen Facebook-Gruppen und das ist wirklich eine der sehr aktiven Facebook-Gruppen. Mhm. Ja, also alle Frauen, die du gern kennenlernen möchtest, die investieren, sind in dieser Gruppe.
Okay.
Also da, das Niveau, auf dem da sich ausgetauscht wird, ist sehr hoch.
Mhm. Ist es denn tatsächlich ein anderer Austausch, wenn die Frauen jetzt unter sich sind?
Ja, ich denke schon. Ich denke schon, weil es ja so ein paar spezifische Frauenthemen gibt. Beispiel, es kommt ein Kind und einer bleibt dann zu Hause, oft die Frau, weil es sich einfach nicht rechnet, andersrum und schwuppdiwupp bist du halt da in der klassischen Falle, will ich das mal nennen. Mhm. Und dann geht es halt auch darum, wie kann man da irgendwie sich als Ehepaar oder als Elternpaar, wie kann man sich da das Setup so gestalten, dass da halt irgendwie eine Fairness herrscht. Mhm. Ja, also das ist halt auch oft ein Thema, was sich, glaube ich, unter Frauen besser diskutiert.
Okay, aber sind wir da nicht wieder beim Eingangsartikel, wo es ja teilweise auch so ein bisschen darum geht?
Ja, ich habe ja gesagt, in der Sache ist der Artikel richtig. Mhm. Nur ich sehe das halt nicht so, dass die Frauen dumm und unbedarft daran gehen. Also ich fand halt die Tonalität des Artikels nicht gut, weil Frauen wirklich so als kleines Dummerchen meiner Meinung nach dargestellt wurden, die an die Hand genommen werden müssen. So ist es halt nicht. Ne? Also in der Miss Moneypenny Facebook-Gruppe wird sich wirklich da auf Augenhöhe ausgetauscht. So und so. Hier, ich habe jetzt gerade ein Kind bekommen und ich habe immer gedacht, wir sind gleichberechtigt und das war mir immer sehr wichtig. Und auf einmal finde ich mich jetzt hier doch in so einer Rollenverteilung wieder, einfach weil er ja mehr Geld verdient und weil wir keinen Kita-Platz kriegen. Und wie können wir das jetzt irgendwie lösen? Mhm. Auf dem Niveau halt. Mhm. Konstruktiv.
Ja. Ja, ich finde das auch absolut spannend. Interessant finde ich das vor allem, dass wenn ich jetzt Vorträge halte, ich hatte vor kurzem an der Uni Hamburg einen Vortrag beim Börsenkreis der beim Hanseatischen Börsenkreis der Uni Hamburg, und da waren ein Drittel Frauen. Das hat mich schon erstaunt. Also da waren auch einige Pärchen dann da, unter anderem auch der Finanzvisier mit seiner Frau, was ich echt super fand. Aber da merkt man dann eben auch, dass die Männer gar nicht mehr wollen, dass die Frauen sich gar nicht damit beschäftigen, sondern dass die teilweise auch ein gewisses Eigeninteresse entwickeln. Und gerade wenn man dann die Vorträge halt so ein bisschen anders aufbaut, also ich bin da halt im Kapuzenpulli hingelatscht, und normalerweise sind die Leute oder die Referenten da immer im Anzug und mit Krawatte, da würden die wahrscheinlich nicht mitgehen. Und deswegen finde ich das auch wichtig, dass man die Frauen auch dann eben über so eine lockere Geschichte dann an das Thema ranführen kann und das dann auch interessanter zu gestalten.
Mhm. Ja, also wie gesagt, dass es wichtig ist, das steht außer Frage. Und ja, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, wie man anlegen kann. Wir hatten ja über ETFs schon gesprochen. Ja. Weißt du, nicht jeder möchte jeden Abend irgendwie die Börsennachrichten lesen und sich Unternehmensbewertungen angucken. Mhm. Also wenn das dein Hobby auch ist, dann macht das Spaß. Aber nicht jeder möchte das ja, ne? Mhm. Also ich gucke mir die Unternehmen, die ich jetzt kaufe, natürlich schon genau an. Aber ich würde jetzt auch nicht jeden Tag dabei sein wollen. Also so eine Trading wäre jetzt nichts für mich.
Ja, wobei du musst ja unterscheiden zwischen Trading und allgemeinen Informationen über Märkte. Das ist jetzt auch nicht besonders spannend, aber
ja, aber da brennt nichts an, wenn ich da mal 3 Tage nicht gucke.
Nee, und in genau das ist es ja. Ja, also man muss sich nicht tagtäglich damit beschäftigen. Rein theoretisch, wenn man ein ausgewogenes Depot hat, dann braucht man sich gar nicht groß damit beschäftigen, weil man die Werte eh lange halten will. Und wenn man sich so bestimmte Sachen jetzt anguckt, wir hatten jetzt vor 3 Jahren Adidas, was runtergegangen ist, die sind mittlerweile wieder ganz oben. In diesem Jahr haben wir jetzt Nike, die ganz nach unten gegangen sind und viel, viel weniger verdienen. Und Adidas hat die jetzt überholt auf dem Absatzmarkt. Aber das sind so Sachen, die sehen in 2, 3 Jahren eh wieder komplett anders aus. Und das muss man als Privatanleger eigentlich gar nicht so mitbekommen, weil das dann wieder verunsichert.
Ja.
Ja. Das heißt, informierst du dich denn generell über das Börsengeschehen oder nur, wenn du jetzt eine Aktie kaufen willst und die Unternehmenskennzahlen brauchst?
Also das tägliche Börsengeschehen ist für mich eigentlich eher uninteressant. Mhm. Ich habe ja BWL studiert und habe damals halt dann gedacht, Mensch, du studierst ja immerhin BWL, da musst du dich auch ein bisschen für die Börse interessieren. Habe dann NTV angemacht und mir die Börsennachrichten angeguckt und habe gedacht, mein Gott, ja okay, da ist jetzt irgendwie der Ölpreis und da ist jetzt das und da ist das und die Börse ist jetzt 0,5% ist die Aktie da runtergegangen. Mhm. Und das war für mich so, am nächsten Tag ging es wieder hoch. Ne? Ich bin da nicht mit warm geworden. Das war einfach nichts für mich, ne? Dieses tägliche Finanzpornografie nennst du das ja auch. Ja. Ne? Also das ist für mich gar nicht interessant. Ich höre halt, wie gesagt, die Podcasts, lese die Blogs. In den verschiedenen Facebook-Gruppen, zum Beispiel von Aktien mit Kopf oder auch der Dividendenstrategie, wird halt über Aktien, über Einzelaktien gesprochen und diskutiert und sich ausgetauscht. Das lese ich sehr gerne, das finde ich halt spannend, auch die unterschiedlichen Einschätzungen zu bestimmten, ja, aktuellen Entwicklungen. Mhm. Das ist eigentlich das, wie ich mich so auf dem Laufenden halte.
Mhm. Und wenn du jetzt eine Aktie kaufen möchtest, dann legst du aber schon weltweit an. Also nicht nur auf den deutschen Markt jetzt bezogen oder Europa, sondern dann auch schon US-Unternehmen. Cisco hast du ja schon erwähnt. Das heißt, da suchst du dann auch andere Unternehmen raus.
Genau, ich würde sogar sagen, wahrscheinlich hat man ja einen US-Fokus, einfach weil die meisten Dividenden-Aristokraten, das sind ja, glaube ich, großenteils US-Unternehmen.
Ja.
Wobei, die sind weltweit tätig. Also, nee, eine deutsche Aktie habe ich, glaube ich, gar nicht.
Gar nicht?
Nein.
Warum?
Hat sich noch nicht ergeben.
Okay. Das heißt, da musst du dich dann noch ein bisschen mit auseinandersetzen.
Ja, also man hat ja so ein paar, wo man sagt, ach, die hätte ich vielleicht irgendwann mal gerne. Mhm. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo es dann passt.
Mhm. Ja, dann lass uns doch noch mal zu einem anderen Thema kommen, nämlich Marketing. Ich habe es ja am Anfang schon angesprochen. Du arbeitest ja auch sehr lange schon im Marketing und bist da auch sehr umtriebig unterwegs. Das heißt, du hast einen Twitter-Account mit 4.000 Follower?
Ist das richtig? Ja, ja, fast, fast. Ja,
fast 4.000, genau. Und hast, ich glaube, 2 Blogs und bist auch immer auf den verschiedenen Messen, Barcamps unterwegs. Was fasziniert dich so am Bereich Marketing?
Also die ganzen, die Blogs und der Twitter-Account und die Barcamps, das kommt tatsächlich eher aus meinem Background im Social-Media-Bereich.
Okay.
Also Marketing ist die große Klammer, aber ich habe halt auch in der PR und im Social-Media-Bereich gearbeitet. Mhm. Ich finde Barcamps halt einfach ein super Format, wo du voneinander lernen kannst, wo du mit anderen Nerds dich austauschen kannst. Du kennst das.
Ich kenne das, ja.
So ist das Finanzbarcamp für euch. Ja, ich bin generell ein großer Fan von Social Media. Mhm. Also es hat natürlich alles auch Schattenseiten, aber jeder baut sich ja quasi sein Netz selber. Also ich suche mir meine Twitter-Timeline selber aus. Ich gucke, wem ich da folge, wen finde ich interessant. Mhm. Ich gucke, in welchen Facebook-Gruppen will ich aktiv sein. Ja. Generell hat das Internet so viele Möglichkeiten eröffnet, sich weiterzubilden, sich auszutauschen, ja, überhaupt Menschen zu finden, die sich vielleicht für ähnliche Themen interessieren. Mhm. Das hast du ja auch oft schon mit Finanzblogger-Kollegen oder anderen Leuten diskutiert, dass ja. Es einfach schwer ist, jemanden zu finden, mit dem du dich über Geldanlage unterhalten kannst.
Und das Thema Marketing hat ja dann auch dazu geführt, dass wir uns dann ausgetauscht haben und auch darüber hinaus über das Thema Nebenbusiness gesprochen haben. Und das hat ja dann wiederum dazu geführt, dass du mit nach Tallinn gekommen bist zu der Citizen Circle Konferenz. Das heißt, du interessierst dich ja auch für das Thema Nebenbusiness eben auch über Social Media Kanäle. Warum fasziniert dich das so? Hängt das auch wieder damit zusammen, dass du für die arschlochfreie Zone sparen möchtest oder woran liegt das?
Ja, das sind verschiedene Themen, die da zusammenkommen. Mhm. Also einerseits, ja, die arschlochfreie Zone. Ein bisschen mehr, ja, also wenn du in einem Unternehmenskontext arbeitest, kannst du ja nicht immer alles so machen, wie du das gerne möchtest, mhm. sondern im Zweifel machst du es so, wie der Chef es möchte. Ja. Ist ja auch okay. Aber manchmal möchte man sich dann auch selber ausprobieren, vielleicht, weil man denkt, vielleicht wär mein Weg doch der bessere gewesen oder hätte auch funktioniert. Mhm. Ja, sich da einfach ein bisschen auszuprobieren. Dann geistert ja in der Blogger-Szene auch immer dieses Thema multiple Einkommensströme mhm. rum, einfach um eine Sicherheit zu haben, um nicht dieses Klumpenrisiko zu haben, nur von einem Geldstrom abhängig zu sein. Also Beispiel, du verlierst morgen deinen Job und auf einmal kommt kein Geld mehr rein, mhm. von Arbeitslosengeld jetzt abgesehen.
Ja. Ne?
Deswegen sollte das Ziel ja irgendwie sein, mehrere Einkommensströme zu haben. Und das sind dann bei mir zum Beispiel einerseits die Dividenden, dann die Mieteinnahmen aus meinem Apartment und ja, optimalerweise dann halt vielleicht ein weiterer Einkommensstrom aus einer kleinen Nebentätigkeit.
Mhm. Hat sich das denn jetzt mittlerweile schon entwickelt?
Nicht so, wie ich das gerne hätte. ich habe mich sehr belesen in dem Thema. Ich bin, glaube ich, der klassische Fall von, ich lese sehr viel und mache dann erstmal sehr wenig oder es dauert alles sehr lange, weil ich dann mhm. natürlich auch alles selber machen möchte. Wir hatten das Gespräch, glaube ich, schon.
Wir hatten das, genau.
Genau. Du meinst, ich sollte auslagern und delegieren und ich möchte aber erstmal lieber alles alleine machen. Mhm. Kann sein, oder ich denke, dass das Phasen ist, die jeder durchläuft. Mhm. Du bist da einfach schon viel, viel weiter als ich.
Ja.
Ich habe aber auch keine Eile.
Okay.
Ich fand Tallinn sehr spannend, habe tolle Leute da kennengelernt, den Lars Frobbel, mit dem wir uns ja dort unterhalten haben, auch über das Thema nebenberufliche Selbstständigkeit, der hat mich natürlich auch beeindruckt. Er sagte ja, er macht, glaube ich, 2 Stunden pro Tag, wenn ich das richtig im Kopf habe, für sein Nebenbusiness.
Ja.
Mein lieber Schwan. Und ich hatte das Gefühl, Mensch, der ist aber organisiert.
Das ist er also, wirklich, ja, das ist ja. Er wirklich. Ja. Und das Spannende ist, direkt nach unserem Podcast kommt Lars Frobbel dann eben auch nochmal in meinen Podcast und da gehen wir nämlich genau nochmal auf dieses Thema ein. Deswegen ist es eine sehr, sehr schöne Heranführung an das Thema.
Ja.
Ja.
Also, ja, Lars hat mich wirklich beeindruckt. Also, ich hatte das, also, er wusste genau, wann setzt er sich hin für sein Nebenbusiness, was macht er dann, welche Aufgaben sind jetzt die wichtigsten. Also, klassisches Zeitmanagement auch irgendwo, ne? Also, sehr fokussiert.
Jetzt haben wir natürlich auch über das Thema passives Einkommen gesprochen und im Podcast habe ich das ja auch schon häufig gehabt. Das ist ja auch so ein Buzzword, was die Leute anzieht, wie Fliegen. Wir haben ja auch unter anderem schon Leute kennengelernt, die ja den Leuten irgendwie das Blaue vom Himmel versprechen, aber da ist nichts dahinter. Hast du da auch ein bisschen Angst davor, dass dann am Ende das eine Luftblase ist oder gehst du da schon sehr realistisch ran?
Was meinst du jetzt, das Thema passives Einkommen? Also passiv ist es ja nicht in dem Sinne, wenn ich mir überlege, wie viel Podcasts ich gehört habe in den letzten Jahren, wie viele Blogartikel ich gelesen habe, wie viele Bücher ich gelesen habe. Also passiv kann man das jetzt nicht nennen. Meine Dividendeneinkünfte, die jetzt noch sehr niedrig sind, aber vielleicht eines Tages hoffentlich größer sind, die sind natürlich passives Einkommen. Aber ich glaube nicht, dass man jetzt mal eben einen Online-Kurs auf den Markt schmeißt und dann nie wieder arbeiten muss. Also wenn du darauf anspielst.
Ja, ja, gut. Ich meine, wir waren ja mit so einem auch essen, der genau sowas dann erzählt hat. Und wenn man das jetzt mal so ein bisschen reflektiert, dann fragt man sich halt schon, wie kann es sein, dass die Leute dann so einen extremen Erfolg haben, obwohl sie eigentlich nur heiße Luft verkaufen?
Ja, das frage ich mich in der Tat manchmal. Solche Sachen gibt es aber auch durchaus im Business-Kontext. Leute, die heiße Luft verkaufen und damit super fahren, jahrelang. Ja. Ja, das ist wohl so.
Ja, aber das heißt, du bist jetzt dann nochmal in der Lernphase und hoffst dann, dass sich das innerhalb der nächsten, sagen wir mal, 5 Jahre dann ordentlich steigert von dem, ich sage jetzt mal, passiven Einkommen, was nicht so passiv ist, aber das Thema Immobilie, Dividende und dann vielleicht nochmal so ein kleines Nebenbusiness.
Ja, also ich werde das weiterverfolgen. Ich, wie gesagt, ich sehe das jetzt nicht als passiv, weil du halt schon sehr viel Zeit reinsteckst, vor allem am Anfang. Ich stelle mir das vor wie so ein Schneeball, der irgendwann ins Rollen kommt. Weißt du, und selbst wenn ich mal, weiß ich nicht, im Moment habe ich eine relativ hohe Sparquote. Wenn ich das mal irgendwann nicht mehr kann, dann habe ich aber trotzdem will ich das Depot nicht anfassen und dann ist es halt da und wirft seine Dividenden ab. Ja, also ich möchte da hypefrei rangehen und ich weiß nicht, ob ich so finanziell frei werden kann, aber das muss ja vielleicht auch gar nicht das Ziel sein.
Ja, das heißt, was ist denn dein konkretes Ziel? Du hast ja jetzt schon gesagt, du möchtest unabhängiger sein, rein in die arschlochfreie Zone und dann auch selber entscheiden können. Wie ist denn da der Zeithorizont, den du da jetzt geplant hast?
Kann ich dir gar nicht so sagen. Also ich hab da jetzt keinen Forecast gemacht, wann ich wie viel Geld auf Seite habe. Und wie gesagt, diese Excel-Tabellen, die einige Finanzblogger haben, wirklich habe ich in der Form nicht.
Wobei, das sind ja nicht die Finanzblogger, sondern das sind ja teilweise 20-Jährige, die gerade aus der Schule kommen, beziehungsweise ihr im Bachelor gemacht haben und sagen, sie möchten jetzt mit 30, mit 35 oder spätestens mit 40 nicht mehr arbeiten.
Ja, siehst du, das schaffe ich ja gar nicht mehr. Ich habe ja erst vor 2 Jahren angefangen. Wenn ich jetzt so eine Excel-Tabelle aufmache und rechne, dann muss ich ja weinen.
Na, wieso? Das Ziel ist ja, früher in Rente zu gehen. Und
ja gut, also früher als mit 67 oder
70. Wir sind ja eigentlich auch die 70er, dann, die dann bluten müssten.
Ja, also ich habe es mir jetzt nicht ausgerechnet. Wenn ich irgendwie mit 50 sagen kann, Mensch, jetzt arbeite ich weniger, dann, wenn mir der Job Spaß macht, warum nicht? Vielleicht macht er mir ja auch so viel Spaß, dass ich trotzdem mehr arbeiten möchte. Kannst du dir konkret gar nicht sagen.
Okay.
Ich finde das raus, während ich unterwegs bin.
Ja, aber genau darum geht's ja. Du musst ja erstmal anfangen und du hast ja jetzt schon gesagt, du hast dich ganz viel mit den Themen beschäftigt, ob das nun über Bücher ist, über Podcasts, über YouTube. Das ist ja nun auch nicht teuer. Ich meine, du hast ja auch Kurse gekauft, ne, zu bestimmten Themen. Ich glaube auch bei Udemy. Und hast dann auch versucht, das genau dann so umzusetzen. Und das ist dann, glaube ich, der Triggerpunkt, um den es dann geht, das Umsetzen. Und da bist du ja mitten schon dabei.
Ja, also bei dem Nebenbusiness eher nicht. Ne? Da bin ich tatsächlich in der Phase noch ganz viel lernen.
Aber du hast angefangen.
Ich habe ein bisschen angefangen, genau. Ja. Bei der Geldanlage bin ich jetzt ein bisschen weiter, bin ins Tun gekommen und ja, manche Fragen stellen sich ja auch erst dann, wenn du es halt machst, ne? Mhm. Du lernst ja dabei. Wenn du nicht losgehst, dann kommst du nie an.
Das hast du jetzt sehr schön zusammengefasst.
Ja, das hast du bei einem Altbier gesagt.
Oh ja, bei meinem ersten Altbier überhaupt. Ja, ich kann mich dran erinnern.
Es war nicht das letzte. Danach kamen noch drei oder vier.
Was? Daran kann ich mich jetzt nicht so ganz erinnern, aber das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Ja, dann würde ich sagen, lass uns doch mal zum angenehmen Teil darüber gehen, weg von den Finanzen, hin zum Word Shuffle. Da freust du dich wahrscheinlich schon die ganze Zeit drauf.
Auf jeden Fall.
Und zum Aufwärmen würde ich sagen, fangen wir mal an mit Tallinn.
Tallinn, ja. Tallinn war sehr schön. Da waren wir ja im Juli bei der Citizen Circle Conference, die toll war. Die Leute im Citizen Circle sind größtenteils toll, sehr inspirierende, motivierende und motivierte Leute, die großenteils auch neben dem Job sich etwas aufbauen. Mhm. Tallinn ist eine ganz süße kleine Stadt, die sehr teuer ist und sehr touristisch.
Und proppevoll, ne?
Ja. Und proppevoll. Ja. Aber Tallinn hat die Depeche Mode Bar.
Ich wusste, dass das kommt.
Habe ich extra für dich gesagt.
Ah, das ist schön.
Ja, hat mir gut gefallen. War gut, dass du mich überzeugt hast, das einfach mal zu machen.
Ja, Depeche Mode Bar für die Hörer vielleicht nochmal. Das ist der krasseste Laden, in dem wir beide, glaube ich, jemals waren. Alles hängt voll mit Depeche Mode Postern, Plakaten. Auf den Fernsehern läuft nur Depeche Mode. Es läuft musikalisch nur Depeche Mode, nichts anderes. Und das den ganzen Tag, die ganze Nacht. Und da gab es dann, glaube ich, ein Citizen Circle Treffen bis nachts um 3 oder 4 und die waren danach völlig gebrainwashed. Und das ist eins der absoluten Highlights in Tallinn, oder?
Genau.
Ja. Gut, dann kommen wir zum zweiten Begriff, Tattoos.
Tattoos? Also, mein Lebensgefährte ist Tätowierer. Mhm. Ich glaube, wir sprachen drüber. Yep. Und er würde jetzt sagen, das heißt nicht Tattoos, das heißt Tätowierung.
Ah, okay, warum?
Also, ich muss dich direkt maßregeln.
Okay.
Warum das so ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, Tattoos ist so ein Modebegriff und Tätowierung ist das seriöse Wort.
Okay. Und findest du Tätowierungen toll?
Wenn sie gut gemacht sind, finde ich sie gut, ja.
Okay.
Also es muss natürlich immer zu demjenigen passen. Derjenige muss sich damit wohlfühlen. Ich muss das jetzt leider sagen, es muss gesellschaftskonform sein. Leider. Ich würde mir wünschen, dass auch in der Bank am Schalter tätowierte Leute mich bedienen könnten. Aber ich glaube, da sind wir noch nicht. Mhm. Deswegen sollte jeder, der sich tätowieren lässt, das im Hinterkopf haben, je nachdem, wo er beruflich hin möchte. Mhm. Außer natürlich, er tritt in den Citizen Circle ein, wird erfolgreich selbstständig und kann sich seine Kunden aussuchen und machen, was er will. Leben in der arschlochfreien Zone.
Da sind wir wieder bei dem Thema. Gut, der nächste Begriff ist Twitter.
Twitter ist mein Lieblings-Social-Network. Twitter ist das Social Network, wo eigentlich seit Jahren ich darauf warte, dass es irgendwann stirbt, was aber so viele treue Fans hat, aber irgendwie nicht wachsen will.
Da kann nicht mal Trump helfen.
Nee. Ja, dem sollte man Twitter wegnehmen, aber das ist wieder ein anderes Thema.
Ja. Ist es denn für dich ein intellektuelles Spielzeug?
Das ist interessant. Also ich weiß wohl, dass in Deutschland Twitter nicht so verbreitet ist, aber intellektuellen Spielzeug würde ich jetzt nicht sagen, wenn ich so an Hashtag Germany's Next Topmodel und Bauer sucht Frau denke, dann kriege ich das gerade mit intellektuellen Spielzeug nicht so zusammen.
Okay, gut, aber das hast du bei Instagram ja auch mit den Hashtags, aber bei Twitter, da ist es schon so, dass du eine komplett andere Zielgruppe da hast, als jetzt bei Facebook oder bei Instagram oder bei Snapchat. Und das ist schon eine sehr eigene Community. Und gerade im Marketingbereich stehen ja alle auf Twitter. Deswegen ist es für mich eben auch ein schönes Spielzeug.
Ja, also wie gesagt, ich habe es nie so wahrgenommen. Nee, kann ich so nicht unterschreiben.
Okay, dann kommen wir zum nächsten Begriff. Hund und Katze.
Hund und Katze. Ja, Hund und Katze sind bei uns eingezogen, jetzt vor ein paar Monaten. Wir haben einen kleinen Welpen bekommen im Mai. Mhm. Und eine Freundin von mir sagte, weil unsere Katze im letztes Jahr kurz vor Weihnachten gestorben ist, sagte, Mensch, wollt ihr nicht auch wieder eine Katze zu dem Hund? Und eigentlich müsstet ihr doch dann jetzt am besten die Katze sofort holen. Und auch wenn sie noch ganz klein ist, weil dann verstehen die sich ja, dann können die in einem Körbchen schlafen. und ich habe meinem Freund das also wunderbar so verkauft, dass er hinterher dachte, es war seine Idee. Und dann haben wir also kurz danach noch eine kleine Katze bekommen.
Ja.
Und ja, jetzt haben wir hier zu Hause den Tierkindergarten. Das ist sehr turbulent zeitweise, aber macht sehr viel Spaß.
Okay. Ja, ich sehe immer nur die schönen Bilder.
Ja.
Von Hund und Katze gemeinsam.
Ja, die sind süß, oder?
Ja. Das muss ich auch sagen. Kommen wir zum nächsten, das ist Podcast.
Ja, höre ich sehr gerne. Habe ich ja jetzt, glaube ich, schon mehrmals gesagt. Finde ich super, dass es so ein Format gibt. Man kann sich halt zu allen denkbaren Themen, die einen interessieren, weiterbilden. Quasi kostenfrei. Also ich spreche jetzt mal aus der Konsumentenperspektive. Du würdest jetzt sagen, Podcast ist ein super Medium, weil du kannst dich mitteilen.
Ja.
Ja, ist schon toll, dass es sowas gibt.
Das Spannende ist ja, ich habe heute erst bei Facebook gesehen, dass die Online-Marketing-Rockstars jetzt so eine einmalige Veranstaltung planen in der Elbphilharmonie. 3 Live-Aufnahmen von 3 bekannten Podcasts und zum Einheitspreis, die lange Nacht der Podcasts. Und da sieht man halt schon, dass das Thema immer größer wird. Und sowas kannst du halt nur machen, wenn du dann eben auch so die Leute hast, die das dann auch hören.
Also ich habe irgendwie Podcasts, höre ich schon seit Jahren und irgendwie hat man immer gesagt, ja, das nächste große Ding, und aber irgendwie kamen sie nie so richtig aus der Nische raus. Aber ja, ich habe auch das Gefühl, das könnte jetzt irgendwann soweit sein.
Ja. Ja, ich hoffe auch. Also ich merke das ja auch an den Hörerzahlen, die stetig wachsen. Und das beim Thema Finanzen, und ich bin ja nicht der Einzige, bei allen anderen steigt es ja genauso, und das ist schon eine schöne Sache. Und ich höre nach wie vor im Fitnessstudio am häufigsten dann Podcast.
Ja. Ich meistens in öffentlichen Verkehrsmitteln und beim Spazieren gehen.
Ja, also in den öffentlichen Verkehrsmitteln, da habe ich immer nicht die Ruhe. Dann lieber im Fitnessstudio.
Ach ja, ich sollte auch wieder mehr Sport machen.
Okay, das vertiefen wir jetzt nicht. Kommt zum nächsten Begriff. Das ist Düsseldorf.
Düsseldorf ist die schönste Stadt am Rhein. Mhm. Hier gibt es Altbier. Und ich glaube, es hat dir auch geschmeckt. Auch wenn du es jetzt nicht zugeben kannst.
Nach dem zweiten ging's, ja.
Ja, ich lebe hier sehr gerne.
Und kommst du auch aus Düsseldorf direkt?
Ich komme auch aus Düsseldorf. Man sagt ja immer, oder ich glaube, man sagt, die Düsseldorfer tragen die Nase so ein bisschen hoch. Mhm. Das ist vielleicht auf der Kö so. Aber es gibt hier auch ganz nette Menschen. Und ja, wir haben ganz schöne Ecken in Düsseldorf. Wir haben ja teilweise sogar wirklich... Ja, wir haben den Rhein, wir haben da Strand. Hier lebt sich's ganz gut.
Und ihr habt Alex Fischer Düsseldorf oder Alex Düsseldorf Fischer.
Das stimmt.
Ja, das ist den auch ein Highlight von Düsseldorf mittlerweile.
Ja, den habe ich noch nicht persönlich getroffen, aber seinem Instagram-Profil nach verkehrt er ab und an mal in den gleichen Lokalitäten wie ich.
Okay, gut, dann kommen wir zum vorletzten Begriff. Du kannst es dir wahrscheinlich denken, es ist Rockmusik.
Mhm, ja. Höre ich ganz gerne. Wobei ich eigentlich, glaube ich, sehr vielseitig bin, was Musik angeht. Mhm. Also Techno ist nicht meins, aber rockig geht immer. Wobei es da ja auch Abstufungen gibt, ne? Also ich weiß jetzt nicht die Fachbegriffe für die einzelnen Abstufungen der Rockmusik. Da bin ich nicht so firm. Aber meine Freundin, die du ja auch in Tallinn kennengelernt hast, ja. Die ich ja schon kenne, seit ich 4 bin, wir sind ja zusammen aufgewachsen und irgendwann war ja die Zeit, wo es dann so, ja, meine Freundinnen fanden halt Take That gut oder die Kelly Family war ganz angesagt. Ja, und bei mir war es dann halt Bon Jovi, ne?
Ja, bei
oder,
mir auch.
Oder Guns N' Roses dann später. Ja. Und da stand ich ziemlich alleine mit da. Wenn du das jetzt als Rockmusik bezeichnen willst.
Ja, absolut. Ich meine, ich bin damit ja auch aufgewachsen. Ich meine, wir sind ja, es war ein Jahrgang? Ich glaube ja, ne?
Ja, fast.
Fast, ja. Aber da, ich bin auch mit Bon Jovi groß geworden und Guns N' Roses und alles, was dazugehört, das war meine Rocksozialisation sozusagen.
Genau, und dann gibt es ja noch härtere Sachen.
Ja, Depeche Mode zum Beispiel. Nach 2 Stunden ist es auch Rockmusik.
Nach 2 Stunden war das vor allem auch ziemlich hart.
Das war richtig hart. Aber wenn man da dann dieses schöne Tallinner Rockbier, das hieß wirklich Rockbier, trinkt, dann hat das schon geholfen.
Ja, also falls das nichts wird mit meinen Aktien, dann kann ich ja eine Bon Jovi-Bar aufmachen vielleicht.
In Düsseldorf dann direkt.
Warum nicht?
Oh, hätte was. Wobei Bon Jovi ist ja mittlerweile schon wieder out. Also da kommt ja nicht mehr so viel.
Ja gut, aber ganz ehrlich, ich habe ja noch nie Musik nur gehört, weil sie gerade in war. Also ich höre auch, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich habe irgendwann mal gehört, ab einem bestimmten Alter ändert sich der Musikgeschmack nicht mehr und man hört immer nur noch die gleiche alte Musik. Und ich muss das leider bei mir feststellen. Also wir hören immer noch hier die alten Guns N' Roses CDs hoch und runter.
Okay. Ja, ich höre auch immer noch Bon Jovi, aber ich habe jetzt gemerkt, so nach der richtigen Heavy-Metal-Phase geht es jetzt so ein bisschen eher in Richtung Blues und so. Aber ich glaube, das hängt dann auch mit dem Alter zusammen.
Das wollen wir auch nicht vertiefen.
Nein, kommen wir zum letzten Begriff, das ist Reisen.
Reisen, ja. Ist bei mir in den letzten Jahren viel zu kurz gekommen, glaube ich. Sollte man eigentlich mal ändern.
Das heißt, also, hast du irgendwelche Traumziele?
Nee, ich würde das tatsächlich wieder spontan machen. Also Tallinn war ja so ein Thema. Da wäre ich nie auf die Idee gekommen, ich muss unbedingt mal nach Tallinn.
Mhm. Komisch, oder?
Ja, also jetzt weiß ich auch nicht, warum ich da noch nicht war.
Ja.
Nein, aber ich weiß nicht, also die nächste Citizen Circle Konferenz, die findet ja in Chiang Mai statt. Da werde ich wohl jetzt nicht dabei sein. Aber wenn da im Sommer, keine Ahnung, irgendeine schöne Location rumkommt, könnte ich mir schon vorstellen, dass ich das irgendwie nochmal verbinde mit einem Urlaub.
Mhm.
Also habe jetzt kein festes Ziel im Kopf.
Okay. Michaela, es war mir eine Freude, mit dir zu sprechen. Und leider Gottes habe ich ja auch nicht so viele Frauen in meinem Podcast, weil das auch immer damit zusammenhängt, dass ich gar nicht so viele Podcast-Hörerinnen habe, beziehungsweise auch Blogleserinnen. Und deswegen bin ich immer sehr, sehr froh, wenn ich auch mal mit einer Frau über dieses Thema sprechen kann. Von daher vielen Dank für das Interview.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
Ja, und ich wünsche dir alles Gute für den weiteren Weg mit dem Ziel arschlochfreie Zone.
Klingt gut.
Dann mach's
Danke
gut.
Dir.
Ciao.
Tschüss.
Ja, das war das Interview mit Michaela und ich glaube, vor allem gegen Ende hast du gemerkt, dass das Interview eine Menge Spaß gemacht hat. Ich hoffe, du hattest auch deinen Spaß und hast ein paar etwas andere Einblicke erhalten. Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, habe ich nochmal 3 Bewertungen für dich. Die erste stammt von Dennis SEO, also SEO, und er schreibt Finanztipps für jedermann. Vielen Dank für den tollen Podcast. Die Tipps sind wirklich sehr hilfreich und haben mich dazu gebracht, schon früh über meine finanzielle Situation nachzudenken und sie selbst in die Hand zu nehmen. Danke. Ja, Dennis, ich danke dir für die Bewertung. Die nächste stammt von Giltro. Er schreibt, läuft beim Rocker. Vielen Dank, hab hier schon so einiges dazugelernt. Viel Erfolg weiterhin. Ja, Giltro, auch dir vielen Dank. Und die letzte Bewertung für heute stammt von Munter Gunter und er schreibt, umfangreiche Informationen zu Finanzen und mehr. Hallo Daniel, ich höre deinen Podcast schon seit einem Jahr. Ich musste mich damals sehr spontan mit dem Thema auseinandersetzen und bin dir sehr dankbar für deine zahlreichen guten Informationen, die du auf diesem Wege mit uns teilst. Im Nachhinein war ich sehr ignorant diesem Thema gegenüber eingestellt, wollte mich damit wie viele andere nicht genau befassen, beziehungsweise hätte auch gar nicht gewusst, wo anfangen. Dein Podcast ist sehr angenehm zu hören und man lernt nebenbei eine Menge. Mich haben auch die vielen Interviews über das Thema Finanzen hinaus sehr inspiriert, so dass ich in dem einen Jahr allein schon vom Hören reich geworden bin. Aber auch ganz konkret hast du mir die Angst vor der Börse genommen, was auch gleich reich belohnt wurde. Vielen Dank und weiter so. Ja, Munter Gunter, ich danke dir für die ausführliche Bewertung und es freut mich natürlich, dass du so viel lernen konntest in dem einen Jahr, wo du jetzt den Podcast schon hörst. Und ich hoffe, dass du auch weiterhin dem Podcast treu bleibst, immer wieder reinhörst und nach wie vor dann auch was dazulernst. Ja, damit bin ich am Ende. Die nächste Folge gibt es dann in 2 Wochen, also am 1. November. Und da kannst du dich auch nochmal auf ein sehr tiefgehendes Interview freuen. Bis dahin, alles Gute. Mach's gut. Ciao.